Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Das Impfen geht zu langsam, die Schnelltests kommen zu spät, so die Corona-Diagnose zum Abschluss dieser Woche. Die Therapie bleibt deshalb für uns alle bitter. Ein Leben an vielen Stellen auf Sparflamme, obwohl vor dem Bund-Länder-Gipfel nächste Woche die Debatte über Lockerungen trotz aller Warnungen weiter an Fahrt aufnimmt. Auch heute ist die Pandemie der Aufmacher dieser Sendung. Außerdem blicken wir auf den EU-Gipfel in Brüssel und die Suche dort nach einer eigenen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und wir schauen auf die Linkspartei. Sie wählt an diesem Wochenende eine neue Führungsspitze. Es ist noch nicht so lange her, da dürfte der Name Lothar Wieler nur ganz wenigen Kennern der naturwissenschaftlichen Szene bekannt gewesen sein. Heute ist er Präsident des Robert-Koch-Instituts Stammgast in fast jeder Nachrichtensendung. Ein steter Mahner in der Pandemie mit großem Einfluss auf die Entscheidungen der Politik. Auch heute zum Abschluss der Woche erneut ein Auftritt auf der großen Berliner Bühne an der Seite von Jens Spahn. Und die gemeinsame Botschaft ist nur verhalten positiv. Klaus Remme berichtet.
Jens Spahn spürt die Ungeduld im Land. Mit jedem weiteren Tag vor den nächsten Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wird der Ruf nach Lockerungen lauter. Doch der Bundesgesundheitsminister wies heute noch einmal darauf hin, dass in vielen Bundesländern jetzt schon gelockert wird und warnte:
Wir alle spüren, dass wir alle ja irgendwie müde sind. Genervt sind davon, dass es jetzt schon so lange geht, 12 Monate. Aber es nützt ja alles nichts. Das Virus ist da, wir müssen damit umgehen. Und deswegen kann ich tatsächlich dafür werben, diese Balance zwischen diesem Bedürfnis, das ein soziales, das ein wirtschaftliches, das ein menschliches ist, wirklich gut zu finden mit der notwendigen Umsicht und Vorsicht. Und wirklich nach jedem Schritt zu schauen, was macht das hier gerade mit dem Infektionsgeschehen.
Spahn verteidigte seine Impfstrategie und fühlt sich durch die sinkenden Fallzahlen in der Altersgruppe Ü80 bestätigt. Das Impfen ebnet den Weg raus aus der Pandemie, so Spahn. In den ersten Ländern sehe er Kapazitätsengpässe in der Impflogistik.
Noch liegt zu viel Impfstoff im Kühlschrank. Auch das muss an Fahrt weiter gewinnen.
Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sprach so wörtlich vom letzten Frühjahr dieser Pandemie. Die Mutante B117 breite sich rasch aus. Man müsse das Frühjahr klug nutzen. Alle zugelassenen Impfstoffe seien hochwirksam, auch AstraZeneca, wie der RKI-Präsident mit Daten aus Schottland unterstrich.
Man hat gesehen, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff tatsächlich die Quote von Hospitalisierung um 94% reduziert. Ja. Das ist fantastisch. Das heißt also, dieser Impfstoff ist wirklich sehr, sehr wirksam. Und dass der Impfstoff von manchen nicht angenommen wird, das hören wir, das ist einfach fachlich, sachlich nicht gerechtfertigt. Ich wäre über nichts glücklicher, wenn ich selber bald diesen AstraZeneca-Impfstoff genießen dürfte.
Ja, es könne nach der Impfung vorübergehend zu Kopfschmerzen kommen, bestätigte Wieler, aber
besser 1-2 Tage Kopfschmerzen, als diese verdammte Krankheit zu kriegen.
Jens Spahn bestätigte Planungen für einen digitalen Impfnachweis. Man sei mitten im Vergabeverfahren, sagte er, fügte aber hinzu.
Andere Frage ist, und ich finde, die Debatte muss wirklich im Deutschen Bundestag breit geführt werden, was folgt daraus, dass ich geimpft bin? Folgt daraus was oder nicht?
Inhaltlich positionierte sich Jens Spahn dazu heute nicht. An der Seite des Bundesgesundheitsministers heute Lisa Federle, die Pandemiebeauftragte in Tübingen, die schon seit Monaten auf kostenlose Massentests von Menschen ohne Symptome setzt. Über 25 Kommunen und Kreise in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern haben diesen sogenannten Tübinger Weg inzwischen übernommen.
Wir haben seit November mindestens 20.000 Schnelltests gemacht bei asymptomatischen Menschen. Und wir haben bei den 20.000 Tests 350 Positive herausgefunden. Die konnten niemanden mehr anstecken.
Testen und impfen. Das sind die mächtigsten Hebel im Kampf gegen das Virus. Ein Erreger, der gekommen ist, um zu bleiben, erinnerte RKI-Präsident Wieler.
Dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Ja? Also falls das immer noch nicht klar genug gesagt wurde, natürlich werden wir mit dem Virus leben. Es wird so sein, dass wir durch Impfung und durch Immunität die Krankheitsschwere wegbekommen und uns davor schützen. Aber wir werden das nicht ausrotten können. Das ist eine naive Idee.
Ein Bericht von Klaus Remme. Auch wenn die Sorge vor einer Corona-Infektion und die Angst vor den möglichen gravierenden gesundheitlichen Folgen einer Covid-Erkrankung uns alle beschäftigen, für nicht wenige hat die Pandemie auch weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen. Trotz einem ganzen Füllhorn schuldenfinanzierter Hilfsangebote bleibt die monetäre Situation für viele Menschen kritisch. Heute beschloss der Bundestag weitere Maßnahmen, um die finanziellen Folgen der Pandemie abzufedern. Panayotis Gavrilis.
Corona-Zuschuss für arme Menschen, Kinderbonus, Steuererleichterungen für Unternehmen, ermäßigte Mehrwertsteuer auf Speisen, das sehen zwei beschlossene Gesetzespakete der Koalition vor. Konkret wird der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung verlängert bis Ende des Jahres. Und es wird ein sogenannter Corona-Zuschlag von einmalig 150 Euro an Menschen ausgezahlt, die zum Beispiel auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind.
Es ist ein wichtiger und notwendiger Beitrag für soziale Sicherheit in unsicheren Zeiten. Und damit stärkt es den Zusammenhalt in diesem Land.
So Katja Mast von der SPD. Peter Weiß von der Bundestagsunionsfraktion fügt hinzu:
Für all diejenigen, denen das Einkommen weggebrochen ist, eine wichtige und auch nachhaltige Hilfe. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, das System Arbeitslosengeld II ist nicht jemand, was jemand gefangen nimmt. Wir machen Hilfe zur Selbsthilfe und nicht das Gegenteil.
Sozialverbände kritisieren jedoch, die Maßnahmen reichten nicht aus. Einmalig 150 Euro seien zu wenig, es müsse 100 Euro pro Monat geben. Zudem sollten die Regelsätze für Hartz IV angehoben werden, heißt es. So sieht es auch Susanne Ferschel von der Linksfraktion.
Einmalig 150 Euro für mittlerweile 12 Monate Pandemie auf einen Regelsatz, der nicht einmal das Existenzminimum absichert, dafür sollte sich die Bundesregierung schämen.
Ebenfalls heute beschlossen, für jedes kindergeldberechtigte Kind gibt es einen Bonus von einmalig 150 Euro. Im Mai soll es automatisch ausgezahlt werden, Kostenpunkt insgesamt knapp über 2 Milliarden Euro. Das Ziel, Familien unterstützen und den Konsum anregen. Aber auch hier lautet die Kritik, wie vom Grünen Stefan Schmidt, zu wenig.
Ein Stück Anerkennung, ein Stück Entgegenkommen soll der Kinderbonus sein, aber er ist nur halb so hoch wie 2020. Dabei haben die 300 Euro im letzten Jahr doch die Konjunktur sogar immens belebt. Warum knausert die Bundesregierung an dieser Stelle? Geiz ist gerade im Hinblick auf die Familien in dieser Krise alles andere als angebracht.
Unternehmen können mit Steuererleichterungen rechnen, indem die Verlustrechnung verbessert wird. Konkret wird der steuerliche Verlustrücktrag für 2020 und 2021 nochmals erweitert und auf 10 bzw. 20 Millionen Euro angehoben. Mit dem Verlustrücktrag können Unternehmen Corona-bedingte Verluste in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen. Teilen der Opposition und Wirtschaftsverbänden geht das nicht weit genug. Sie fordern, die Obergrenzensumme müsste angehoben, der Zeitraum verlängert werden. Wann Restaurants oder Cafés wieder öffnen dürfen, entscheidet wohl auch mit über die Wirkung der heute beschlossenen Verlängerung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7% auf Speisen. Die Regelung soll über den 30. Juni hinaus bis Ende 2022 gelten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hoffe, wie er sagt, dass es eine Perspektive gebe in den nächsten Wochen, die Mut mache.
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es möglich sein wird, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und der gebotenen Sorgfalt in den kommenden Tagen im Umfeld von Ostern auch Außengastronomie zuzulassen, bei schönem Wetter und an den Orten, die dafür geeignet sind.
Altmaier weiß, dass nur geöffnete Restaurants vom heute durch den Bundestag verlängerten ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% profitieren können. Von dieser Regelung können Bars und Cafés, die vor allem Getränke anbieten, nicht profitieren. Denn Getränke werden nach wie vor regulär mit 19% besteuert, was bei der Opposition für Kritik sorgt.
Panayotis Gavrilis. Gute Nachrichten heute aus China. Die Behörden der Volksrepublik haben 2 weitere Corona-Impfstoffe zugelassen. Damit gibt es inzwischen 4 Impfstoffe, die innerhalb Chinas angewandt werden. Birgit Eger.
Trotz sinkender Corona-Fallzahlen wird in China intensiv an neuen Mitteln gearbeitet. 2 weitere Impfstoffe haben jetzt eine vorläufige Zulassung bekommen, unter der Bedingung, dass weiter daran geforscht wird. Das Unternehmen Sinopharm hat in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut in Wuhan einen sogenannten inaktiven Impfstoff entwickelt. Bei diesem Verfahren sollen abgetötete Erreger die körpereigene Abwehr mobilisieren. Nach Angaben staatlicher Medien wird dieser Impfstoff eine Wirksamkeit von etwa 72% aufweisen. Er wurde bereits im Sommer im Rahmen eines Notprogramms verimpft. Das zweite Vakzin wird von der Firma CanSino Bio auf den heimischen Markt gebracht. Der Vektorimpfstoff muss nur einmal gespritzt werden und soll eine Wirksamkeit von rund 69% haben. China exportiert seine Impfstoffe in die ganze Welt, aber bei der europäischen Behörde EMA haben die chinesischen Firmen noch keine Zulassung beantragt. Genaue Daten zu den Forschungsstudien wurden bisher auch noch nicht veröffentlicht, deshalb sind die Angaben über die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht nachprüfbar.
Birgit Eger. Die Pandemie überlagert derzeit auch in Brüssel fast alle anderen Politikfelder. Doch es gibt für die Europäische Union dieser Tage auch noch ganz andere große Herausforderungen. So stellt sich seit Jahren immer dringender die Frage, in welchem Umfang die EU-Mitglieder sich sicherheitspolitisch von den USA emanzipieren und ihre Verteidigung stärker auf eigene Beine stellen sollen. Darauf auch heute zum Abschluss des digitalen EU-Gipfels keine abschließenden Antworten. Bettina Klein.
Theoretisch ist die Sache klar. Europa möchte stärker in der Lage sein, die eigenen Interessen zu verteidigen und autonom zu handeln und gleichzeitig eng mit der NATO zusammenarbeiten. Denn, so der Ratsvorsitzende Charles Michel, das eine bedingt das andere.
We are committed to cooperating closely with NATO. A stronger Europe makes a stronger NATO.
Ein stärkeres Europa bedeutet eine stärkere NATO. Zumindest die EU-Institutionen und das Verteidigungsbündnis sind sich darin einig. Die Fähigkeiten der EU sollten den europäischen Pfeiler der NATO stärken, komplementär zu den NATO-Strukturen und nicht in Konkurrenz zu ihnen stehen. Einige Staaten in der Europäischen Union tendieren allerdings eher zu einer stärkeren Unabhängigkeit von den USA, von deren Fähigkeiten die NATO ganz entscheidend abhängt. Doch kein Land, kein Kontinent kann die derzeitigen Herausforderungen alleine bewältigen, warnte NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der am EU-Gipfel heute teilnahm.
No country or continent can face these challenges alone. Not Europe alone, not North America alone, but Europe and North America together.
Nur Europa und Nordamerika zusammen könnten dies. Abgesehen von militärischen Bedrohungen müssen beide Institutionen sich auch in anderen Fragen stärker abstimmen, etwa im Kampf gegen Desinformation, Cyberangriffe oder gegen Versuche, demokratische Gesellschaften auf anderem Weg anzugreifen, wie etwa die kritische Infrastruktur. Dennoch gibt es Aufgaben in der unmittelbaren Nachbarschaft, wo die EU handlungsfähig sein möchte, wenn die NATO in der Zukunft nicht selbst aktiv werden kann oder will.
The European Union as a whole has more tasks for stabilization and security than the tasks within NATO.
Die EU als Ganzes hat mehr Aufgaben für Stabilität und Sicherheit als innerhalb der NATO, so Kommissionspräsidentin von der Leyen. Auch wenn die Annäherung von EU und NATO in den vergangenen Jahren weit vorangeschritten ist im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, gibt es in konkreten Fragen in der Praxis eben doch noch Widerstände und teils auch Misstrauen zu überwinden. 90% der Bevölkerung in der EU lebt zwar in einem NATO-Land, 3/4 der EU-Mitglieder sind auch NATO-Staaten, aber eben nicht alle. Und die letzten Jahre unter der Trump-Regierung in den USA haben das Vertrauen nicht eben befördert. Dennoch soll aus EU-Sicht im transatlantischen Verhältnis ein Neuanfang her. Wir freuen uns auf den Dialog mit der neuen Regierung, einschließlich der Fragen von Verteidigung und Sicherheit, sagte Charles Michel.
On security and defense. Last week, President Biden said, America is back. We in Europe are ready to do our part, to be a strong and reliable partner.
Amerika ist zurück. Europa will seinen Beitrag leisten.
Für den Deutschlandfunk aus Brüssel, Bettina Klein. Seit dieser Woche ist klar, die Bundeswehr bleibt noch mindestens 10 weitere Monate in Afghanistan. So die Entscheidung im Kabinett, der Bundestag muss noch zustimmen. Der Truppenbesuch von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist deshalb heute auch ein Signal an unsere Soldaten am Hindukusch. Silke Dietrich.
Wir können keinen hundertprozentigen Schutz gewährleisten und die Lage wird für unsere Soldatinnen und Soldaten gefährlicher und schwieriger. Das muss jedem bewusst sein.
Das sagt Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat heute die Bundeswehrtruppen im Norden von Afghanistan besucht. Eigentlich hätten die Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit der NATO bis zum Mai abziehen sollen. So zumindest steht es in dem Abkommen, das die USA mit den Taliban vor einem Jahr vereinbart hatten. Damals hatten viele gehofft, dass die Vereinbarung zu einem Frieden in Afghanistan führen würde. Die Friedensgespräche derzeit seien allerdings ernüchternd, sagte die Verteidigungsministerin heute. Daher sei der weitere Einsatz der internationalen Truppen notwendig.
Viele Soldatinnen und Soldaten haben mir hier gesagt, wie wichtig sie diesen Einsatz finden. Sie haben mir gesagt, welche Fortschritte die afghanischen Sicherheitskräfte gemacht haben, dass sie der Meinung sind, sie müssen das weiter mit absichern. Und dass viele eben auch sehen, wenn wir jetzt ohne Bedingungen hier rausgehen, dass dann möglicherweise der Friedensprozess, der sowieso schwierig ist, ganz zum Stillstand kommt. Und das will hier niemand.
Die Taliban haben schon gedroht. Sollten die internationalen Truppen nicht bis zum Mai abgezogen sein, gäbe es einen großen Krieg.
Silke Dietrich. Auch wenn es in den letzten Monaten, zumindest auf der öffentlichen Bühne, stiller geworden ist, der Lagerkampf innerhalb der Linkspartei geht weiter. Realpolitische Pragmatiker gegen marxistisch angehauchte Fundamentaloppositionelle. Ein Machtkampf, der mit harten Bandagen geführt wird und der über die Jahre die Führungsriege der Partei forderte und zermürbte. Nach vielen Jahren wirft das Duo Kipping-Rixinger jetzt das Handtuch. Die Nachfolger stehen bereits fest. An diesem Wochenende werden sie auf einem virtuellen Parteitag gewählt. Johannes Kuhn berichtet.
Ein Digitalparteitag ist eine Herausforderung, auch für die Delegierten der Linken.
Ich habe ein technisches Problem.
Ich stelle fest, dass die Arbeitgeber...
Wir hören Angela noch nicht. Wer hat den
Ton aus? Es geht nicht an.
Jetzt hören wir dich, Angela. Ah.
Szenen wie diese sind an diesem Tag allerdings eher die Ausnahme. In anderen Dingen bleibt sich die diskussionsfreudige Linke auch online treu. Zum Beispiel beim Redebedarf, der alle Zeitpläne sprengt. Keine großen Diskussionen löst dieses Mal die Führungsfrage aus, obwohl am Samstag nach 8,5 Jahren eine neue Doppelspitze gewählt wird.
Ohne vorweggreifen zu wollen, wir müssen ja noch wählen. Ich hoffe, erstmals und als einzige Partei wird sie von 2 Frauen geführt. Sie verdienen eure Solidarität und Unterstützung.
So der scheidende Parteichef Bernd Rixinger. Die Thüringer Landes- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Welso und die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Ihre Wahl morgen gilt als sicher. Und auch Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler bleibt im Amt. Die Kampfkandidatur eines Vertrauten von Dietmar Bartsch wurde in dieser Woche abgeblasen. Klärungsbedarf gibt es dennoch. Wie es die Linke mit der Macht im Bund zum Beispiel hält. Für ein rot-rot-grünes Bündnis müsste sich die Linke vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik bewegen. Die designierte Co-Vorsitzende Hennig-Welso und einige andere fordern deshalb Kompromissbereitschaft. Zum Beispiel könnte die Bundeswehr sich unter bestimmten Voraussetzungen an UN-Friedensmissionen beteiligen. Rixinger warnt in seiner Abschiedsrede:
Wir werden uns an keiner Regierung beteiligen, die Kriege führt und Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt, die Aufrüstung und Militarisierung vorantreibt. Das gilt vor und nach den Wahlen. Wir bleiben die einzige Friedenspartei im Bundestag.
Die Linke muss sich im Bundestagswahlkampf steigern. Darüber herrscht in der Partei Einigkeit. Derzeit liegt die Linke im Bund bei Umfragewerten von 6-8%. In ihrer Rede verteidigt die Co-Vorsitzende Katja Kipping deshalb einmal mehr die Strategie der scheidenden Doppelspitze. Die Öffnung der Linken für Felder wie Klimapolitik oder Digitalisierung sei zwangsläufig gewesen.
Uns war dabei wichtig, dies immer mit der sozialen Frage zu verbinden, aber es niemals gegeneinander auszuspielen.
Die Linke stehe auf einem sicheren Fundament, so Kippings Fazit. Der nächste Schritt sei, sich aktiv zur Regierungsverantwortung zu bekennen.
Eine Partei, die für sich selber die Regierungsfrage geklärt hat, hat objektiv andere Möglichkeiten und wird mehr gehört als eine Partei, die in dieser Frage und sei es aus den besten Gründen noch unentschieden ist.
So Kipping zum Abschied. Am Samstagvormittag endet die Ära des alten Führungsduos endgültig.
Johannes Kuhn zum Auftakt des Parteitages der Linken. Noch gilt das Prinzip der Unschuldsvermutung, doch schon der Anfangsverdacht gegen den CSU-Politiker Georg Nüsslein wiegt schwer. Gegen ein sattes Honorar soll der stellvertretende Unionsfraktionschef seinen politischen Einfluss für die Vermittlung von lukrativen Geschäften mit Corona-Masken in die Waagschale geworfen haben. Die Ermittlungen sind noch am Anfang. Die Reaktionen in Berlin sind weiter gemischt zwischen Überraschung und Empörung. Georg Nüsslein selbst zieht indes erste politische und persönliche Konsequenzen. Katharina Hamberger.
Der CSU-Abgeordnete Georg Nüsslein lässt, nachdem gegen ihn ermittelt wird, sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion ruhen. So teilte es sein Rechtsanwalt heute mit. Der 51-Jährige war in dieser Funktion bislang zuständig für die Themen Gesundheit und Umwelt. Die Stellungnahme des Rechtsanwalts liegt unserem Hauptstadtstudio vor. Zuerst hatte die Deutsche Presseagentur berichtet. Gestern war bekannt geworden, dass die Generalstaatsanwaltschaft München gegen Nüsslein und eine weitere Person wegen des Anfangsverdachts der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern ermittelt. Nüsslein soll sich, so der Vorwurf, wie mehrere Medien berichten, im vergangenen Jahr beim Bayerischen Gesundheitsministerium, aber auch beim Bundesgesundheitsministerium für einen Lieferanten von Corona-Masken eingesetzt haben. Dafür soll er eine Provision bekommen haben in einer Höhe von rund 650.000 Euro, die nicht direkt an ihn, sondern an die Tectum Holding GmbH, eine Firma, deren Geschäftsführer Nüsslein laut Handelsregister ist, gezahlt worden sein soll. Deklariert als Beraterhonorar. Dieses Geld sei jedoch bei der Umsatzsteuervoranmeldung nicht angegeben worden. Damit steht auch der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum. Nüsslein ließ über seinen Anwalt mitteilen, er halte die Vorwürfe für nicht begründet. Es sei derzeit aber noch nicht absehbar, wann sich Nüsslein im Rahmen dieser offenbar komplexen Ermittlungen zu Einzelheiten äußern könne, so sein Anwalt. Gestern hat der Bundestag die Immunität des Bundestagsabgeordneten aufgehoben, damit die Generalstaatsanwaltschaft München mit den Ermittlungen beginnen konnte. Insgesamt wurden 13 Objekte, unter anderem das Wahlkreis und das Abgeordnetenbüro von Nüsslein, durchsucht. Allein, dass der CSU-Abgeordnete den Kontakt zu den Maskenlieferanten hergestellt hat, scheint kein ungewöhnlicher Vorgang zu sein. Der Bundesgesundheitsminister berichtete heute, nachdem gestern sein Ministerium dazu schon eine Stellungnahme herausgegeben hatte, dass es zu Anfangszeiten der Pandemie viele Hinweise über zum Beispiel Angebote für Schutzkleidung und Masken gegeben habe, unter anderem von Abgeordneten. Diese seien dann in einem extra aufgesetzten Verfahren geprüft und entschieden worden.
Und das ist auch bei Angeboten, die über Herrn Dr. Nüsslein angegangen sind, genauso passiert.
So Jens Spahn heute in einer Pressekonferenz. Nach seinem Kenntnisstand habe es keine Auffälligkeiten bei dem Angebot von Nüsslein gegeben.
Die Kollegen steigen jetzt sozusagen noch mal ins Archiv, natürlich, weil ja auch Fragen schon bei uns eingegangen sind. Und die werden wir natürlich beantworten. Aber das ging jetzt innerhalb von 12 Stunden nicht alles. Aber nach allem, was ich Ihnen sagen kann, nach meinem Wissensstand, nach meiner Erinnerung, nach der ersten Rücksprache, sind die Dinge genauso behandelt worden wie alle anderen auch,
sagte der Bundesgesundheitsminister. In der Union, vor allem in Nüsslands Partei der CSU, dürfte sein Fall als sehr problematisch gesehen werden, gerade im Wahljahr. Demnächst muss auch entschieden werden, mit welchen Kandidaten und Kandidatinnen die CSU für die Bundestagswahl antritt. Nüsslein war seit 2002 Direktkandidat für den Wahlkreis Neu-Ulm. Nachdem gestern nur zurückhaltende Reaktionen aus der CSU kamen, äußerte sich nun deren Generalsekretär. Der Augsburger Allgemeinen, sagte Markus Blume, es handle sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren. Hier würden schwere Vorwürfe erhoben, die lückenlos aufgeklärt werden müssten. Der Koalitionspartner SPD, aber auch Teile der Opposition nutzen hingegen den Fall, um Druck auf CDU und CSU in Sachen Lobbyregister zu machen. Auf die Einführung eines solchen haben sich Union und SPD bereits im vergangenen Jahr geeinigt. Es wurde auch in den Bundestag eingebracht. Im Moment ist aber nicht sicher, ob man sich im parlamentarischen Verfahren noch einig werden kann.
Katharina Hamberger zu den Korruptionsermittlungen gegen den CSU-Politiker Georg Nüsslein. Einmal nicht aufgepasst, einmal nicht genau genug das Kleingedruckte studiert und schon hat man einen Vertrag am Hals, der über lange Monate viel Geld kosten kann. Egal ob Zeitschrift, Handy oder Fitnessstudio, nicht wenige Verbraucher haben diese unliebsame Erfahrung bereits machen müssen. Die Bundesregierung will nun diese Abzocke künftig verhindern. Anbieterwechsel sollen einfacher und Verträge wieder fairer werden. Heute dazu die Debatte im Bundestag. Martin Polanski berichtet aus Berlin.
Viele Gesetze haben heutzutage eingängige und schöne Namen. Gute Kita-Gesetz, starke Familiengesetz oder auch geordnete Rückkehrgesetz. Und nun also das Gesetz für faire Verbraucherverträge. Christine Lambrecht, die Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz von der SPD, hat es heute im Bundestag eingebracht.
Verbraucherinnen und Verbraucher werden in diesem Land immer noch viel zu häufig abgezockt. Betrügerische Geschäftsmodelle, unklare Vertragsstrukturen, Kostenfallen, sie sind immer noch an der Tagesordnung. Und mit diesem Gesetz für faire Verbraucherverträge wollen wir diesem Gebaren einen Riegel vorschieben, meine Damen und Herren.
Laut Gesetzentwurf soll zukünftig gelten, erstens, die Kündigungsfrist für Verbraucherverträge beträgt generell einen statt bisher 3 Monate. Zweitens, vor automatischen Vertragsverlängerungen muss das Unternehmen auf die Kündigungsmöglichkeit hinweisen, damit Kunden den Termin nicht versehentlich verpassen. Drittens, Lieferverträge für Strom und Gas müssen in Textform abgeschlossen werden, nicht nur am Telefon. Und viertens, 2-Jahres-Verträge bleiben zwar möglich, aber es muss immer auch ein 1-Jahres-Vertrag angeboten werden, der im Monatsschnitt nicht deutlich teurer sein darf als die 2-Jahres-Variante. Linke und Grüne fordern, 2-Jahres-Verträge generell auszuschließen. Stattdessen habe sich Ministerin Lamprecht den Interessen einiger Unternehmen gebeugt, beklagt Tabea Rösner von den Grünen.
Sie versprachen einen verbesserten Schutz von Kostenfallen und Abzocke am Telefon sowie deutlich kürzere Vertragslaufzeiten. Davon ist wenig übrig geblieben. Und nach dem ganzen Ankündigungspopanz hätten die Menschen mehr Fairness erwarten können.
Auch aus Sicht von Yema Movas hat von der Fraktion Die Linke profitieren vor allem die Unternehmen, wenn 2-Jahres-Verträge beibehalten werden.
Die Telefonanbieter müssen zwar auch 12-Monats-Varianten anbieten, die dürfen dann aber 25% teurer als die 2-Jahres-Varianten sein. Das ist keine Politik für Verbraucher, sondern für Telekom, Vodafone und Telefonica.
Katharina Willkomm von der FDP verteidigt dagegen die Wahlmöglichkeit bei der Vertragslaufzeit.
Häufig sind es langfristige Verträge, die finanziell schwächeren Verbrauchern ermöglichen, ohne Kredit und ohne Dispo an höherwertige Technik zu kommen. Weil die Anbieter langfristig planen können, können die Monatspreise sinken.
Jetzt geht der Gesetzentwurf ins parlamentarische Verfahren. Und SPD-Ministerin Lamprecht zeigt sich offen für Verschärfungen. Sie verweist darauf, dass durch die Pandemie manche Verbraucher Probleme hätten, ihre Verträge zu bedienen. Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs hatte sich vor allem das CDU-geführte Wirtschaftsministerium gegen noch strengere Vorgaben im Gesetz stark gemacht. Nun kommen auch aus der Union Forderungen, den Gesetzentwurf nachzuschärfen, etwa einen unkomplizierten Kündigungsbutton bei Online-Verträgen festzuschreiben. So wird das Gesetz für faire Verbraucherverträge im Bundestagsverfahren mutmaßlich noch geändert, zumal auch der Bundesrat Nachbesserungen fordert. Nach dem Motto, das Gesetz hat schon mal einen schönen Namen, aber was genau faire Verbraucherverträge ausmacht, darüber lässt sich streiten.
Aus Berlin Martin Polanski. Erneut werden in Nigeria Minderjährige Opfer einer Entführung. Diesmal trifft es Schülerinnen im Norden des Landes. Hunderte Mädchen werden vermisst, die genauen Hintergründe sind noch unklar. Einzelheiten von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki.
Der Angriff auf ein Internat im nördlichen Bundesstaat Zamfara ereignete sich den Behörden zufolge von Donnerstag auf Freitag. Laut einem Sprecher der Behörden vor Ort waren bewaffnete Männer mit Fahrzeugen in die Schule eingedrungen und hatten Mädchen gezwungen, mit ihnen zu gehen. Wie viele Schülerinnen genau entführt worden sind, sei unklar. Die Behörden haben Sicherheitskräfte in die Region entsandt. Massenentführungen von Mädchen und Jungen im Zentrum und Nordwesten Nigerias haben in jüngster Vergangenheit zugenommen. Im Februar wurden mehrfach Schulkinder aus Internaten entführt. Zu den Tätern gehören entweder kriminelle Banden oder die Terrormiliz Boko Haram. Weltweit für Schlagzeilen hatte 2014 die Entführung von mehr als 217 Schulmädchen aus Chibok durch Boko Haram gesorgt. Viele von ihnen kamen frei, aber mehr als 100 der jungen Frauen gelten heute noch als vermisst.
Für den Deutschlandfunk Dunja Sadaki. Mitte Februar ein Raketenangriff auf einen US-Militärstützpunkt am Flughafen von Erbil im Nordirak. Nun die Vergeltung aus Washington. Die US-Luftwaffe hat Stellungen im Osten Syriens angegriffen. Jürgen Striak.
Ziel des US-Luftangriffes waren Einrichtungen im ostsyrischen Bukamal nahe der Grenze zum Irak, rund 120 Kilometer südöstlich von Deir ez-Zor. Der Angriff soll zu einer Zeit stattgefunden haben, als 3 Lastwagen mit Munition für Milizen, die in Syrien kämpfen, die irakisch-syrische Grenze passiert hatten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass bei dem Angriff mindestens 22 Kämpfer getötet worden seien. Sie sollen überwiegend den Kataib Hisbollah angehört haben, den irakischen Hisbollah-Brigaden. Die Zahl der Todesopfer könnte steigen, es gebe viele Schwerverletzte. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk an Informanten. Die Angaben können allerdings nicht immer unabhängig überprüft werden. Der staatliche syrische Fernsehsender Ikhbariya TV behauptet, es seien 17 Menschen getötet worden. Er beruft sich dabei auf Angaben aus einer Klinik in dem Gebiet. Ein Funktionär einer irakischen Miliz sprach dagegen nur von einem Getöteten und von 4 Verletzten. Die USA bezeichneten den Luftschlag als Vergeltung für einen Raketenangriff Mitte Februar im nordirakischen Erbil. Damals wurden ein Mitarbeiter eines US-Unternehmens getötet sowie mehrere Menschen verletzt, darunter ein US-Soldat. Zu dem Raketenangriff hatte sich die kaum bekannte Gruppe Saraya Aulea Edam bekannt. Sie soll Verbindungen zum Iran haben.
Informationen von Jürgen Striak. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Das Team wünscht Ihnen einen schönen Abend und ein gelungenes Wochenende. Bleiben Sie negativ und denken Sie positiv.